Radio 1. Die Weber mit Katja Weber.
Wie immer am Freitagvormittag wollen wir hier 3 Stunden lang ein Thema drehen und wenden und verhandeln. Und dabei brauchen wir vor allen Dingen Ihre tätige Mithilfe. Also, ich wüsste gern, was bewegt Sie denn? Worüber denken Sie nach? Was finden Sie diskussionswürdig? Oder was diskutieren Sie vielleicht auch schon mit Freundinnen und Freunden, mit der Familie oder am Arbeitsplatz? Schreiben Sie uns Ihr Thema. Wir stricken eine 3-stündige Sendung drumherum. Die Adresse für Ihre Vorschläge lautet dieweber@radio1.de und dann sind Sie hier auch jeden Freitagvormittag gefordert für tätige Mithilfe im Sinne von Anrufen, Beteiligen, Senf dazugeben. Um welches Thema es heute geht, das erkläre ich gleich, aber wir werden bestens eingestimmt von dem großartigen Fanny van Dannen.
Gutes tun, Gutes tun. Gutes tun ist gar nicht schwer. Man kann so viel Gutes tun, zu Hause und im Kreisverkehr.
Danke. Der Menschenfreund Fanny van Dannen. Und was Ihnen ebenso einfällt zum Thema Gutes tun, wir sprechen über das, was Ihnen einfällt bei dem Thema. Wir möchten übers Spenden reden heute, also über die Gefühle, mit denen wir abgeben, über die Strategien, mit denen wir angesprochen werden von Spendeneinsammlern. Und dabei wollen wir gucken, was ist denn überhaupt richtiges Spenden? Geld loswerden ist ja kein Problem. Das gibt überall die entsprechenden Aufforderungen, was zu spenden. Aber wir können auch falsch spenden, sagt zumindest Kerstin Backofen von der Stiftung Warentest.
Ja, falsche Spenden ist immer dann, wenn ich sehr spontan mache, unüberlegt und überhaupt mich gar nicht mehr darum kümmere, wo eigentlich mein Geld landet und wie viel von meiner Spende dann tatsächlich für den Spendenzweck ausgegeben wird.
Sie sagt, es gibt ja das Deutsche Zentralinstitut für soziale Fragen, DZI, das überprüft regelmäßig Spenden und Hilfsorganisationen und vergibt ein Siegel, mit dem eben belegt werden soll, dass diese Organisation mit den ihr anvertrauten Geldern gut und vernünftig umgeht. Das heißt dann unter anderem, also wenn Sie sich fragen, was sind denn die Kriterien dafür, das heißt, dass beispielsweise für Werbung oder Verwaltung nicht mehr als 30% ausgegeben werden dürfen. Bedeutet konkret, von jedem Euro, den Sie spenden, müssen mindestens 70 Cent für den eigentlichen Spendenzweck verwandt werden und nicht für alles rundherum. Tja, und wie finde ich dann jetzt die richtige Organisation für mich? Dazu sagt Kerstin Backofen, man solle sich vorher im Klaren sein, wofür man spenden möchte und dann einen doch gar nicht so kurzen Blick werfen auf die Homepage der betreffenden Organisation.
Da gibt es ja dann auch bestimmte Organisationen, die sozusagen vom Spendenzweck her mir am Herzen liegen. Ne? Der eine will für den Tierschutz spenden, der andere für die Kindernothilfe und wieder ein anderer eher für den Umweltschutz. Und ansonsten gehe ich halt auf die Webseite von einer Organisation und gucke, ob die entsprechend viele Informationen bereithält. Also ob die über die Projekte informieren, über den Fortgang und dass die Werbung auch sachlich ist und nicht so auf die Tränendrüse drückt. Und weil da ist dann immer so dieser Zwang dahinter, dieser moralische Zwang, dass man dann spenden will, ohne dass man wirklich so sein Gehirn einschaltet, sage ich mal. Dass man da sagt, auch dann gebe ich gleich 100 Euro und hinterher stelle ich fest, naja, ob das jetzt so richtig war, weiß ich gar nicht.
Falsch spenden, richtig spenden oder aber auch überhaupt spenden. Wie sieht's bei Ihnen aus? Wofür geben Sie Geld ab oder spenden Sie was anderes als Geld? Welche Erfahrungen haben Sie gemacht mit dem Thema Spende? Vielleicht von welcher Spende profitiert oder welche Spende bereut? Darum soll's gehen heute bei uns. Und wenn Sie dieses Thema völlig irrelevant finden, tja, dann würde ich sagen, schreiben Sie uns mal, was Sie wichtig finden, worüber Sie selbst gerade nachdenken. dieweber@radio1.de ist die Adresse für Ihre Themenvorschläge und 0331 70 99 111 ist die altbewährte Nummer für Ihre Meinung zum Thema Spende. Und die ersten von Ihnen haben schon angerufen, um zu berichten, wofür Sie spenden. Also jemand, der gesagt hat, nee, mache ich nicht, ist mir zu unsicher, kann ich mir nicht leisten, haben wir noch nicht dabei. Aber Birgit hat sich gemeldet und die verschenkt offenbar eine Ziege.
Schenke eine Ziege. Es ist ein Projekt in Uganda. Es begann mal, dass die Menschen dort Geld bekommen haben, um sich eine Ziege zu kaufen und damit sozusagen ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Inzwischen ist das Projekt viel, viel weiter. Das ist dem Engagement von den Mitgliedern und von den Leuten, die spenden, zu verdanken. Und ich würde mir sehr wünschen, dass dort mehr Geld hinfließt. Und es ist wirklich eine seriöse Sache.
Sagt Birgit. Und gemeldet hat sich auch Andreas. Und der sagt, nee, Geld spenden ist nicht so mein Ding.
Also ich spende sehr ungerne Bargeld, weil ich, wie es schon angesprochen worden ist, ja nicht genau weiß, wie viele landet da wirklich, wo es notwendig ist. Darum kaufe ich lieber Sachen. Beispielsweise, ich bin vor kurzem in einem Drogeriemarkt gewesen und habe für mehrere hundert Euro was eingekauft und habe das dann direkt zur Stadtmission gebracht. Und da weiß ich wirklich, dass es auch bei den Leuten, die es benötigen, auch ankommt.
Das sind ja schon mal zwei Pole dieser Spendenangelegenheit. Geld spenden oder Sachspenden. Ich vermute aber, dass es vielleicht auch Leute gibt, die sagen, ich bin da generell misstrauisch oder aber ich kann mir das gar nicht leisten, schon gar nicht bei der Preisentwicklung der letzten Monate. Auf all diese Ansichten und Facetten sind wir gespannt. 0331 70 99 111. Wir sprechen heute unter der Überschrift: Hast du mal einen Euro? Wofür spenden Sie? Und auf radio1.de finden Sie unsere erste Umfrage dazu. Die lautet so: Inflation und Energiekrise, spenden Sie dieses Jahr trotzdem? Ein paar von Ihnen waren da wohl schon unterwegs. Zumindest lese ich, dass 58% sagen, yo, ich spende trotz dieser Sachen, also trotz Inflation, trotz Energiekrise. Und 42% sagen, nein, mache ich nicht. Sie können also auf Radio 1 gehen, da einen Klick da lassen. Und wenn Sie Ja und Nein noch ein bisschen weiter ausbuchstabieren wollen, machen Sie das gerne. 0331 70 99 111. Drei Jahrzehnte auf der Straße, drei Jahrzehnte lang angewiesen sein auf die Hilfe von Organisationen oder auf die kleine Geldspende oder die verschenkte Kleinigkeit von Privatleuten. Die meisten Menschen in der Bundesrepublik wissen nicht, wie sich das anfühlt. Richard Brox schon. Er hat 30 Jahre ohne Dach über dem Kopf gelebt, von 1986 bis 2017. Er war in der Straße zu sehen und zu treffen, in der Kurpfalz, also Mannheim-Ludwigshafen, ebenso wie in Berlin. Und sein Einkommen war das, was andere abgegeben haben. Guten Morgen, Herr Brox.
Ja, guten Morgen, Frau Weber, und vielen Dank.
Sie waren auf Geldspenden angewiesen. Sie haben gebettelt. Wie viel Tag konnten Sie über den Tag, also wie viel Geld konnten Sie über den Tag reinbekommen?
Ja, also das Betteln ist so, wenn man keinen Tagessatz bekommen hat oder auch keinen Tagelöhnerjob bekommen hat, dann ist man auf das Betteln angewiesen. Mhm. Und im Schnitt war es, wenn wir jetzt diese kalte Jahreszeit nehmen und man sich zum Beispiel am Weihnachtsmarkt hingestellt hatte oder zum Beispiel im Tiergarten zum Beispiel in die Turmstraße hingestellt hat, zu den Einkaufshäusern, dann hat man am Tag über dann, aber man muss schon so 8 bis 10 Stunden rechnen, durchaus so seine 20, eventuell bis 30 Euro bekommen. Aber was viel wichtiger war, ist, dass immer wieder mal Passanten vorbeigekommen sind und das war enorm wichtig und haben da etwas Warmes zum Essen gebracht. Ein Eintopf zum Beispiel oder eine Bratwurst, belegte Brötchen, auch mal einen Tee, einen Kaffee gebracht haben. Und das war enorm wichtig, weil ohne diese Wärme von innen wäre man sehr leicht und schnell erfroren.
Hatten Sie das in der Hand, ob Sie eher viel oder eher wenig Geld bekommen? Also hatten Sie, ich frag's so frei raus, hatten Sie bestimmte Techniken oder hatten Sie dann vielleicht auch einen Blick, wen Sie gezielt ansprechen können und wo Sie es gleich bleiben lassen können?
Also ich habe mich immer dorthin gesetzt, wo viel Publikum ist, wo viel Bewegung ist an Menschen und nicht zu nah an ein Geschäft dran, weil sonst könnten die sich halt bedroht fühlen. Und habe mir ein Schild vorne an hingestellt, Wohnungsloser bittet um eine milde Gabe. Und damit habe ich jeden Menschen offen gelassen, in welcher Form er mir helfen kann. Und das bitte ich auch allen anderen, das so zu tun, dass sie den Menschen helfen auf der Straße. Und ich habe ein wunderbares Beispiel. Ich saß mal in Berlin auf der Straße und da kam ein Musiker vorbei, das liegt schon lange zurück, Manuel Götsching, und ist zu mir gekommen und hat mich da mit Lebensmitteln versorgt, mit Getränken versorgt, hat mich dann anschließend zum Bäcker eingeladen, zum Essen. Und das war so wunderschön, wo ich wusste damals nicht, wer er ist. Aber anschließend hat sich daraus eine tiefe Freundschaft ergeben. Und da habe ich mir gedacht, Mensch, es könnten doch auch andere Menschen auf der Straße hergehen, denen es gut geht im Leben und denen auf der Straße helfen, die nichts haben, die alles verloren haben. Denn wenn sie als Bettler auf der Straße sind, haben sie eines zuerst einmal, die Einsamkeit. Sie haben ja niemand. Und in dieser Einsamkeit, wo sie auch Hunger und Durst und Kälte leiden, Kälte und Nässe ist ja der schlimmste Feind um diese Jahreszeit für Obdachlose. Da brauchen sie solche Menschen, die ihnen Hilfe geben.
Und potenziell könnten ja vielleicht nicht alle, aber sehr, sehr viele, die sie so sehen, wenn sie da als Bettler auf der Straße gesessen haben. Also ein Euro haben ja eigentlich die meisten abzugeben. Ja. Trotzdem machen das ja gar nicht alle. Haben Sie und haben Ihre Kolleginnen und Kollegen dann auch schlechte Gefühle oder waren Sie dann in gewisser Weise auch abgestumpft und haben gedacht, ja, haben vielleicht gar nicht drüber nachgedacht, wieso so viele nichts geben?
Ja, es gab auch schlechte Erfahrungen. Man wurde zum Beispiel auch schon mal angespuckt von den Leuten. Man wurde beleidigt, öffentlich beleidigt und ohne dass andere da Hilfe gegeben haben. Das gab es auch schon. Das haben auch viele andere schon erlebt. Ne? Tiefe Verachtung hat man oft uns herübergebracht. Und es ist einfach so, dass man versucht, solche Gefühle von Entwürdigung, Respektlosigkeit einfach wegzudrücken, wegzulenken, gar nicht darauf einzugehen. Weil
ist Ihnen das gelungen?
Ja, indem ich einfach das Gesicht von diesen Menschen abgewandt habe, weil ich genau gewusst habe, dass diese Menschen einfach einem nichts Gutes wollen und auch nichts Gutes gönnen. Aber es gibt so viele andere leuchtende Beispiele an Menschen, die einfach vorbeigelaufen sind und diesen Menschen, wie auch mir, immer wieder mal entweder ein Euro zugesteckt haben, ein paar Cent, oder was viel, viel wichtiger ist um diese Jahreszeit, ist mal was Warmes zum Essen, was Warmes zum Trinken, einen Tee, einen Kaffee, das ist doch viel wichtiger.
Hat es einen Unterschied gemacht, ob Sie in Ludwigshafen oder Mannheim unterwegs waren oder in Berlin?
Ja, wenn ich in Mannheim zum Beispiel, meiner Heimatstadt, unterwegs war, habe ich deutlich weniger Geld bekommen als zum Beispiel in Berlin. Das liegt daran.
Das wundert mich jetzt, weil Berlin hat ja so den Ruf einer armen Stadt und Mannheim, Ludwigshafen, da wohnen schon Leute auch mit richtig Asche, da ist die BASF etc.
Ja, aber das liegt, gucken Sie mal, wenn Sie in Wilmersdorf oder Charlottenburg eine Sitzung machen. Sitzung ist das, auf der Straße sich hinsetzen und versuchen zu betteln. Das macht man aber nur in Not, wenn man nichts anderes mehr hat. Ne? Da habe ich festgestellt, die Menschen sind da aufeinander zugehender. Man redet miteinander, ach, Sie kommen ja gar nicht aus Berlin. Wie kann ich Ihnen denn eventuell helfen? In Mannheim würde das heißen, was, du bist Mannheimer? Mensch, dann geh doch nach Hause oder sonst wohin.
Mhm. Ja. Jetzt waren Sie selbst ja lange auf Spenden angewiesen, Herr Brox, und haben dann so eine Art Rollenwechsel vollzogen. Sie sind nicht mehr obdachlos und ich vermute, jetzt in einer Situation, in der Sie auch selbst spenden können, also wo Sie was abgeben können. Wie wirkt sich das, was Sie geschildert haben, was Sie erlebt haben, auf Ihr Spendenverhalten aus als Gebender?
Ja, es ist Folgendes. Ich mache seit einigen Jahren eine hospizähnliche Sterbebegleitung für schwer erkrankte Obdachlose in Kliniken, Krankenhäuser, da ich dort in den Sozialdiensten aktenkundig erfasst bin. Und das ist das, was ich geben will. Wissen Sie, man hat mir auf der Straße so viel Gutes gegeben, so viel Hilfe gegeben, wie eben durch Manuel Götsching. Aber ich bin jetzt in einer Lebenslagesituation, wo ich anderen zurückgeben kann. Und das ist meine Lebensaufgabe. Die Sinnerfüllung in meinem Leben ist, denen zu helfen, die sich selbst nicht mehr helfen können und die sterbenskrank gezeichnet sind.
Richard Brox war lange Zeit ohne festen Wohnsitz. Er hat auf der Straße gelebt, war auf Spenden angewiesen und er hat ein Buch geschrieben über sein Leben. Es heißt Kein Dach über dem Leben, Biografie eines Obdachlosen. Erschienen ist es bei Rowohlt und ich bedanke mich sehr herzlich für das Gespräch, Herr Brox. Machen Sie es gut.
Ja, vielen Dank. Alles Liebe zu Ihnen.
Postwurfsendungen im Briefkasten, Spendensammler auf der Straße, Online-Petitionen, überall werde ich aufgefordert, Geld zu spenden, rund ums Jahr, in der Weihnachtszeit ganz besonders. Wie sammle ich Geld effizient ein? Wie schaffe ich es, Menschen so anzusprechen, dass sie spenden wollen? Das ist wirklich eine Wissenschaft für sich. Und geschult in dieser Disziplin ist Frau Doktor, die wirklich so heißt, Wiebke Doktor, ist Co-Geschäftsführerin des Conversio-Instituts und das gerät genau zu dieser Wissenschaft des Geldeinwerbens. Und jetzt nochmal in aller Schönheit, guten Morgen, Frau Doktor.
Hallo, guten Morgen, Frau Weber.
Ich leite angenommen einen gemeinnützigen Verein auf lokaler Ebene und ich brauche Geld für diese meine Arbeit. Wie gehe ich da vor?
Am besten gehen Sie vor, indem Sie erst einmal genau definieren, wofür Sie Geld brauchen und wie viel Geld Sie brauchen. Weil dann wissen Sie irgendwann auch, wann Sie genug eingeworben haben und wann Sie für was genau Sie eigentlich werben möchten. Weil davon, für was Sie werben möchten, hängt ja auch wieder ab, wer würde sich dafür erwerben können? Wer findet das Thema, das Projekt so wichtig, dass er sagt, ja, das unterstütze ich mit meiner Spende.
Okay, dann male ich mir das weiter aus. Ich unterstütze in dem Kiez, in dem ich lebe, Menschen ohne Obdach. Also ich kümmere mich um warme Kleidung, um Speisen und vielleicht um einen Wärmeraum. Und da würde ich ja sagen, dafür kann ich ja nie genug Geld haben. Also da würde ich doch gar keine Summe definieren, sondern sagen, mehr ist mehr.
Das auf jeden Fall. Aber die Menschen möchten ja irgendwann wissen, hat das, was sie angefragt haben, hat das geklappt? Also wenn ich eben für die Organisation spende, dann werden sie mir ja sagen, wofür sie gerade Geld brauchen. Und dann möchte ich ja irgendwann wissen, haben sie das geschafft, haben sie das umgesetzt? Mhm. Und wenn sie dann sagen, so, und jetzt haben wir das nächste Projekt und das ist das Vorhaben sowieso, dann kann man natürlich wieder größer werden. Aber ich muss den Menschen klar machen, wofür ich genau die Spenden einsetze.
Mhm. Wenn ich jetzt das Ziel wie definiert verfolge, für eine Wärmestube zu sorgen, dafür Verpflegung und warme Kleidung, wie gehe ich dann weiter vor? Wen spreche ich an? Also gehe ich an alle in meiner Gemeinde, gehe ich an Multiplikatoren, gehe ich an die Bezirkspolitiker? Was mache ich?
Ja, das hört sich schon ganz gut an.
Würden Sie das noch ein bisschen spezifizieren oder sagen, lass die aus und fang bei denen an oder sowas?
Nein, man würde sich immer überlegen, wer hat Interesse an diesem Projekt. Also es gibt so drei thematische Beziehungen oder drei Beziehungsebenen, die ich ausmachen kann. Das eine sind die Menschen, die rein räumlich in Frage kommen. Also Menschen, die im gleichen Stadtteil wohnen oder Unternehmen in derselben Stadt oder eben auch PolitikerInnen, die für diesen Bezirk zuständig sind oder Stiftungen, die in diesem Bereich geben, also die einen lokalen Bezug haben. Mhm. Das kann man einfach im Stiftungsbereich, sind 70% der Stiftungen geben lokal und regional. Das muss man einfach wissen, wenn man anfängt, nach Zuschüssen zu suchen oder auch nach Spenden zu suchen. Und auch Menschen sind eher bereit, wenn sie angesprochen werden, für etwas zu geben, was in ihrer eigenen Stadt oder vielleicht direkt vor der Haustür stattfindet. Oder, das ist die zweite Beziehungsebene, sie müssen thematisch dazu irgendeinen Bezug haben. Die ganzen Organisationen, die für Themen sammeln, die in anderen Ländern stattfinden, die finden ja Menschen, die sagen, ja, das ist mir wichtig, dass da den Menschen auch geholfen wird oder dass es diese und jene Möglichkeiten auch dort vor Ort gibt. Das sind manchmal Menschen, die einen Bezug zum Land haben. Also das heißt, ein rein thematischer Bezug kann auch sein, dass ich eben in meinem Kiez sage, ja, ich kenne jemanden, der einfach durch unglückliche Umstände selber schon mal auf der Straße gelebt hat eine Zeit lang und ich unterstütze das deswegen, weil ich weiß, wie schnell das gehen kann und wie wenig die Leute einfach auch dafür können. Also jetzt hat dieses Thema ja auch viel mit Vorurteilen zu tun. Warum ist jemand auf der Straße gelandet? Also manchmal muss man ja diese Hürde auch da überwinden. Und das Dritte ist einfach, dass ich den persönlichen Draht habe. Wen kenne ich, der jemand kennt, der jemand kennt? Mhm. Oder wer kennt alles diese Wärmestube? Wer wohnt direkt nebendran? Das sind so die drei Ebenen, die man da abfragen kann, wenn man dann nach Zielgruppen sucht.
Also es geht auf jeden Fall um Beziehungen. Das klingt so, als wäre so Gießkannenprinzip nicht so zielführend. Jetzt gibt es ja vielleicht noch eine andere Form der Spende, die wichtig ist für Organisationen und Vereine, nämlich die Zeit, die Ehrenamtlichen, die helfen, da mitbringen und investieren. Kann ich auch diese Ressource, die Zeit der Ehrenamtlichen, kann ich auch die gezielt ansprechen und anwerben? Oder ist das dann doch eher Glückssache, ob ich Mitstreiter finde, Leute, die sagen, dieses Ziel teile ich?
Na, bei Ehrenamtlichen kommt es ja noch mal mehr darauf an, dass ich mich sehr mit dem Thema identifiziere, weil ich ja meine persönliche Zeit gebe und das ist heute fast noch mehr wert als Geld. Also dass ich sehe, jemand macht gute Arbeit und ich kann das mit meinem Geld unterstützen. Das ist etwas, was sehr schnell geht, nämlich eine Überweisung, die ich tätigen kann. Aber sich ehrenamtlich zu engagieren, dafür brauche ich einen ganz persönlichen Bezugspunkt. Das kann manchmal auch einfach sein, dass sich jemand aus meiner Familie für das gleiche Thema engagiert und ich das deswegen auch mache. Das hat aber eben häufig doch eher den Aspekt, dass ich persönlich angesprochen worden bin, dass ich davon gehört habe und es irgendwo bei mir selber etwas anspricht und zum Klingen bringt. Sonst würde man sich nicht persönlich engagieren.
Wiebke Doktor berät zum Thema Fundraising und Einwerben von Spenden für Vereine, Organisationen und Stiftungen. Und wir sprechen gleich weiter. Besten Dank bis hier. Bis gleich. Wiebke Doktor ist Co-Geschäftsführerin des Conversio-Instituts. Sie und ihre Kolleginnen und Kollegen beraten zum Thema Spenden einwerben und Fundraising. Hallo nochmal, Frau Doktor.
Hallo.
Wie ist es eigentlich? Würden Sie sagen, es ist jetzt einfacher, Geld einzuwerben für den guten Zweck, weil wir alle ja viel mehr mitbekommen als früher, weil wir auf allen Kanälen Informationen bekommen zu Katastrophen, zu Notlagen, zu Menschen, die es nötig hätten, dass sie unterstützt werden? Oder würden Sie sagen, wir stumpfen ab, es wird schwieriger?
Man muss leider sagen, es wird schwieriger. Ob das jetzt daran liegt, dass wir abstumpfen, das möchte ich gar nicht sagen. Aber es ist einfach so, dass die Menschen sich nicht mehr so automatisch zum Spenden vielleicht auch verpflichtet fühlen aus einem Gefühl der christlichen Nächstenliebe oder einer anderen karitativen Regung, wie das frühere Generationen hatten. Also die Generation, die am meisten gibt, das sind bei uns die über 70-Jährigen. So die Generation 30- bis 50-Jährige sind noch nicht so weit, das aufzufüllen, wenn irgendwann mal die über 70-Jährigen nicht mehr sind. Und in der Generation ist es einfach gehörter, es zum guten Ton zu spenden, dann häufig auch einer Organisation sehr lange treu zu bleiben. Das ist bei den anderen Generationen schwieriger. Das macht es auch schwieriger, sie anzusprechen und eben auch zum Spenden zu bewegen. Was nicht heißt, dass sie nicht auch geben, aber sie möchten anders angesprochen werden.
Und vielleicht auch punktueller und weniger so mit einem Dauerauftrag verpflichtend über Jahrzehnte. Ich würde gerne mit Ihnen nochmal auf einen anderen Fall gucken. Also ich würde sagen, ich spende eigentlich gerne, aber wo ich immer gleich gar nichts geben will, ist, wenn ich auf der Straße von diesen Drückertruppen angesprochen werde. Manchmal ist es sogar so, dass ich die Organisation dahinter gut finde, aber dass aus meiner Spende dann wieder diese Spendeneinwerber, also diese Kampagnen und so weiter bezahlt werden, das geht mir richtig gegen Strich und auch dieses professionelle angequatscht werden. Aber diese Masche ist erfolgreich, sonst würden wir das nicht so oft sehen, oder?
Ja, ich würde erstmal sagen, es sind keine Drückertruppen, es ist Face-to-Face-Werbung, so heißt es professionell.
Und es gibt ja, aber das sind ja gedungene Kräfte, das sind nicht die Ehrenamtlichen, die es aus Überzeugung tun.
Ich würde da auch nochmal differenzieren. Es gibt Organisationen, die das sehr gut vorbereiten und die auch anders ansprechen als andere. Also es gibt da sehr unterschiedliche Varianten, aber wenn man irgendwann einmal allergisch darauf reagiert, dann ist das wahrscheinlich schwierig, auch das wahrzunehmen. Es gibt schon sehr gut geschulte Kräfte, die sind auch nicht alle nur auf Erfolgsbasis angestellt oder so, sondern werden auch anständig entlohnt. Und andere eben nicht. Also da ist es schwierig, ich sag mal, die schwarzen Schafe ausfindig zu machen oder das so nur von außen zu beurteilen. Es gibt schon sehr, sehr gut gemachte Kampagnen. Das, womit sich Leute generell schwer tun, ist, dass für Fundraising Geld ausgegeben werden muss. Aber andererseits, es ist halt nötig. Ich muss ja werben. Man muss sich ja nicht mehr ja kennen, um auch auf die Idee zu kommen, mir zu spenden. Das ist so ein bisschen, wo die Organisationen auch Donor Education betreiben, also so ein bisschen auch Aufklärung an die Spenderinnen und Spender, dass es notwendig ist, in Marketing, in Fundraising zu investieren. Ob es dann immer die Kampagne sein muss mit Face-to-Face-Werbung, ist dahingestellt. Aber alles, was ich tue an Fundraising, kostet natürlich erstmal auch Geld, damit es Geld bringen kann.
Jetzt gibt's im Fundraising wahrscheinlich auch sowas wie Moden, also Strategien, die mal eine Saison oder länger sehr gut funktionieren und dann wieder nicht mehr? Oder würden Sie sagen, nee, das ist schon alles so ganz gleichermaßen entwickelt und here to stay?
Also wir reden seit 15 Jahren ungefähr den Spendenbrief tot. Es gibt ihn immer noch. Insofern würde ich sagen, es gibt manche Sachen, die irgendwie weniger wirksam werden, weil beim Spendenbrief ist es schon so, da reagiert natürlich eine gewisse Generation drauf. Was viel, viel stärker geworden ist, auch bedingt durch Corona übrigens, ist der digitale Weg, also dass sich viel, viel mehr Organisationen darüber Gedanken gemacht haben, wie sie die Menschen eben auch digital erreichen können, weil das haben Sie ja auch schon angesprochen, wir sind vernetzter, eigentlich kriegen wir ganz viel mit und das tun wir eben durch die digitalen Medien. Insofern ist das schon ein Trend, dem man dringend folgen sollte, wenn man es nicht schon tut, um eben auch zu schauen, auf welchen Kanälen kann ich denn da meine Zielgruppen erreichen.
Wenn ich jetzt so eine Fundraising-Beraterin anheuere wie Sie, dann kostet mich das ja auch was. Heißt das, dass kleine Vereine beispielsweise, lokale Projekte sich so eine professionelle Beratung gar nicht leisten können?
Ja, meistens nicht. Das ist tatsächlich so, dass wir das da dann eher dadurch, also Learning by Doing machen. Das heißt, wir können schon in Workshops ja vermitteln, wie man grundsätzlich vorgeht. Und die Erfahrungen dazu machen die Vereine dann selber und lernen ja auch daran. Es gibt viele Fortbildungsmöglichkeiten zum Thema Fundraising. Das ist auch jetzt nicht immer alles wahnsinnig hochpreisig oder so. Das, was ich mir grundsätzlich wünschen würde, wäre eigentlich, dass Vereine eine Möglichkeit hätten, diese Art von Beratung oder auch andere Beratung, wenn wir jetzt über Digitalisierung nachdenken, dass sie mal wüssten, sich jemanden ins Haus holen könnten, der sie da berät, wenn das gefördert würde. Das gibt es aber leider nicht für gemeinnützige Organisationen. Also es gibt Unternehmensberatung, die wird vom Wirtschaftsministerium gefördert. Aber diese Art von Beratung gibt es leider nicht gefördert für Organisationen.
Das sagt Wiebke Doktor. Sie berät zum gezielten Einwerben von Spenden, zur gezielten Ansprache von potenziellen Spenderinnen und Spendern. Haben Sie besten Dank für Ihre Expertise heute.
Sehr gerne.
Wir sprechen heute nämlich in dieser Sendung unter dem Titel Hast du mal einen Euro? Wofür spenden Sie? Und vielleicht hatten Sie ja für Ihren Verein mal eine brillante Idee oder eine, mit der Sie grandios gescheitert sind. Vielleicht haben Sie die richtigen Menschen auf genau die richtige Art und Weise angesprochen oder aber nicht. Dann erzählen Sie mir bitte davon. Oder vielleicht erinnern Sie sich auch noch ganz genau, welche Werbung für einen guten Zweck bei Ihnen genau ins Herz gegangen ist oder über welche Kampagne Sie sich sehr geärgert haben. Möchte ich auch alles wissen. Unter 0331 70 99 111. Wir sprechen übers Spenden heute. Ob Sie spenden, wofür, ob Sie nicht spenden, aus welchen Gründen Sie nicht spenden, spenden können und was Sie spenden. Und Leon hat da was ganz Besonderes.
Ich spende Blut mein Leben lang. Ich habe über 200 Mal Blut gespendet. Und bitte, alle, jeder kann Blut spenden. Das ist ein Stoff, den Ihr Körper, nur Ihr Körper produziert, lässt sich durch keine Chemie ersetzen, keine Pharma. Bitte spenden. Und als Nachspende bin ich dort eingetragen schon, nicht nur als Organspender, sondern es gibt eine Spende nach dem Leben, als Körperspender. In der Pathologie werde ich schon erwartet. Also das ist einfach, das kann man eben auch machen, ne? Das brauchen die einfach zum Test oder zum Trainieren, junge Ärzte.
Also Leon hat vor, seinen Körper zu spenden. Das ist wirklich eine sehr umfangreiche Spende, die er da vor sich hat. Und Antje hat angerufen und sagt, ich kann nicht spenden.
Ich habe selbst ziemlich wenig zur Verfügung und schäme mich fast, an den Bettlern vorbeizugehen, weil ich denen nichts geben kann und ich weiß, in welcher prekären Situation sie sich befinden. Deshalb kann ich nicht geben, aber ich schaue den Menschen in die Augen und sage, ich kann nicht. Ich glaube, die wissen dann auch Bescheid.
Nach dem, was ich vorhin gehört habe von Richard Brox, würde ich sagen, ja, die wissen dann auch Bescheid. Und gemeldet hat sich bei uns Marlene.
Ich bin Ärztin, bin jetzt 78 Jahre alt, bin nach der Wende entsetzt über diesen Überfluss in diesem Land und habe die Spendenmöglichkeit genutzt, als Ärztin sicherlich als erstes Ärzte ohne Grenzen. Dann UNICEF, Welthungerhilfe und Flüchtlingshilfe und jetzt auch noch die Blindenmission mit ihren ausführlichen Informationen. Und da habe ich Dauerspenden. Ich will nicht sagen, ich will mich von meinem schlechten Gewissen freikaufen, aber ich konnte einfach nicht anders.
Und ich muss sagen, ich will mich von meinem schlechten Gewissen freikaufen, finde ich als Motivation auch überhaupt nicht schlecht oder fragwürdig. Und dann würde ich Ihnen gern noch Jens zu Gehör bringen.
Also wir spenden so für verschiedene Organisationen monatlichen Betrag X, das ist dann relativ flexibel, mal an Tierschutzorganisationen, ans örtliche Tierheim, aber tatsächlich auch an die letzte Generation mittlerweile, weil wir die unterstützen wollen und dass die sich ja dagegen diese Vorwürfe wehren können und möglicherweise ihre Strafen davon bezahlen können. Weil das total wichtig ist, was die machen.
Also schon jede Menge Facetten, die hier zusammengekommen sind. Und ich wette, es fehlen noch einige, von denen nur Sie uns berichten können. Machen Sie das bitte. 0331 70 99 111. Black Cap, Watchlers Rules auf Radio 1 um 10 nach 12. Natürlich haben wir Sie auch online gefragt, spenden Sie, wofür spenden Sie? Und eine Menge Antworten sind reingekommen. Ich pick mir jetzt einfach ein paar raus. Alle schaffe ich unmöglich. Daniela schreibt, wir spenden schon das ganze Jahr über für eine Familie in Sri Lanka, die mir im Februar ihre wunderschöne Gegend gezeigt haben. Großartige, freundliche Gastgeber waren. 2 Jahre Corona hat denen stark zugesetzt. So ein soziales Netz wie in Deutschland gibt es da nicht. Seit dem Überfall auf die Ukraine gab es massive Engpässe beim Benzin, Verteuerungen beim Reis, die auch zu Ausschreitungen geführt haben. Und die Touristen blieben weg. Ein paar Euro helfen zumindest dieser Familie, sich zu ernähren. Perspektive hilft, um zu sehen, wie gut es uns hier trotz allem geht. Marion schreibt, ich gebe immer gern mal wieder 10 Euro an Rentner, die Flaschen sammeln, die mich dann beschämt anschauen, sich bedanken und davonhuschen. Da kommt es zu 100% an. Rick schreibt, Sachspenden an Obdachlose, Geld an Naturverbände, Johannita auch, wie fast jedes Jahr. Wikipedia fällt dieses Mal aus. Ja, stimmt, Rick, die haben ja auch gerade dieses Riesenbanner obendrauf, wenn man drauf geht und sagen, wir brauchen natürlich auch Geld für das, was wir euch hier anbieten. Eisern Solara schreibt, für die alte Försterei 2 Uzhorn, Südafrika. Dort hat Dario Urbanski nicht nur einen Sportplatz für die Kinder des Dorfes gebaut, sondern auch einen Treffpunkt für alle Einwohner des Ortes. Dort gehen alle Spenden 1:1 ohne Verluste ins Projekt. Katja spendet gerne auf Weihnachtskonzerten an Schulen für Instrumente und Chorreisen, für Kunst und Bildung. Mario für die Deutsche Gesellschaft für MECFS. Das gehört zu den schwersten Krankheiten. Es gibt keine Therapie, kaum Forschung. Die Erkrankten erhalten keinerlei Unterstützung, also das chronische Fatigue-Syndrom. Und Daniel Schulz sagt, mein Blut für alle, die es brauchen. Und ein Frauenhaus wird von Karen bedacht. Und ich habe einen Wunsch von einem Wunschbaum erfüllt. Wir sprechen heute übers Spenden, ob Sie spenden, falls ja, wem, falls nicht, wieso. Und geschrieben hat mir dazu S. Langbein und er oder sie schreibt, Spenden ist ja oftmals nur nötig, weil gesellschaftlich oder politisch-staatlich was schiefläuft. Ich finde es genauso wichtig, dass man politisch Druck aufbaut, dass man diese Missstände dauerhaft ändert. Wie kann zum Beispiel Kinderarmut in einem Staat wie Deutschland immer noch ein Thema sein? Spenden mag armen Familien mit Kindern erstmal helfen. Wichtig wäre aber, dass dies politisch verhindert wird. Sicherlich noch ein ganz wichtiger Aspekt bei der Debatte, die wir führen. Und dann würde ich aber gern tatsächlich mit Ihnen nochmal so Sie spenden, ein bisschen genauer gucken, wofür denn? Auf radio1.de fragen wir Sie, wofür haben Sie zuletzt gespendet? Machen da eine ganze Menge Kategorien auf, 8 Stück an der Zahl. Also von Kinder-Jugendhilfe über Umweltschutz, Tierschutz, Kulturdenkmalpflege oder gar nicht. Und da würde ich Sie doch bitten, dass Sie sich nochmal hinverirren auf radio1.de, runterscrollen auf die Umfrage und klicken, wofür Sie da Geld ausgeben. Wir sprechen übers Spenden heute, logisch vor Weihnachten. Denken viele Menschen daran und wir werden noch verstärkt angesprochen, ob wir spenden wollen. Und mit der Geschichte, wieso er spendet, hat sich bei uns Martin gemeldet.
Für mich persönlich ist immer die zweckgebundene Spende wichtig. Mein Beispiel dazu ist, mein Sohn hatte einen Hirntumor, ist daran dann auch behandelt, war aber verstorben und hatte eine gute Zeit noch im Rahmen seiner Erkrankung bei einer Einrichtung, die sich hauptsächlich durch Spenden finanziert hat und Kinder, also kranke Kinder dann in dem Fall und ihre Eltern unterstützt. Und ich unterstütze diese Einrichtung seit, ja, bedauerlicherweise dem Tod dann auch regelmäßig und weiß also auch konkret, welchen Nutzen andere Betroffene davon haben.
Das sagt Martin und die Organisation, die er meint, ist die Deutsche Krebshilfe. Und gemeldet hat sich bei uns auch Andrea.
Ich spende meine Zeit für sterbenskranke Menschen, Menschen am Lebensende, indem ich für den ASB Wünschewagen Wünsche mit erfülle. Hat sich ergeben dadurch, dass wir auch meinem Vater einen letzten Wunsch erfüllen konnten, der am Lebensende einfach nochmal ans Meer wollte. Und diese Erfahrung war so eindrücklich, dass ich gedacht habe, das möchte ich auch machen.
Also so pflanzt sich das Spenden dann fort. Der ASB, den Andrea da gerade angesprochen hat, das ist der Arbeiter-Samariter-Bund. Spenden Sie mit welchen Gründen, aus welchen Motiven heraus oder aber auch aus welchen Motiven und Gründen heraus spenden Sie nicht? Sie können weiter anrufen 0331 70 99 111. Wir haben in dieser Sendung übers Spenden gesprochen und auch über die Gefühle und Motive, aus denen heraus wir geben, wofür wir spenden und auch über die Strategien, mit denen wir angesprochen werden von Menschen, die Spenden einsammeln wollen. Ich habe hier mit Richard Brox gesprochen, der war selbst 30 Jahre lang auf der Straße und Betteln war für ihn überlebensnotwendig.
Wenn man keinen Tagessatz bekommen hat oder auch keinen Tagelöhnerjob bekommen hat, dann ist man auf das Betteln angewiesen. Hm. Und im Schnitt war es, wenn wir jetzt diese kalte Jahreszeit nehmen und man sich zum Beispiel am Weihnachtsmarkt hingestellt hatte, dann hat man am Tag durchaus so seine 20, eventuell bis 30 Euro bekommen. Aber was viel wichtiger war, ist, dass immer wieder mal Passanten vorbeigekommen sind und das war enorm wichtig und haben da etwas Warmes zum Essen gebracht. Einen Eintopf zum Beispiel oder eine Bratwurst, belegte Brötchen, auch mal einen Tee, einen Kaffee gebracht haben. Und das war enorm wichtig, weil ohne diese Wärme von innen wäre man sehr leicht und schnell erfroren.
Die Frage, ob Sachspenden besser sind als Geld, beantwortet übrigens auch die Caritas Deutschland auf ihrer Homepage und weist darauf hin, dass ein belegtes Brötchen oder ein Becher Kaffee aus persönlichem Empfinden sinnvoller sei, dass man sich aber auch fragen soll, was, wenn es jetzt der 10. Kaffee und das 6. Brötchen ist, die der bettelnde Mensch geschenkt bekommt und die deshalb im Müll landen. Also, wenn Sie kein Geld geben möchten, im Zweifel einfach mal nachfragen, was denn die bettelnde Person gerade braucht. Das Spendenverhalten selbst ist sehr, sehr unterschiedlich. Das zeigt hier eine kleine Collage Ihrer Wortmeldung.
Also ich spende sehr ungerne Bargeld, weil ich, wie es schon angesprochen worden ist, ja nicht genau weiß, wie viele landet da wirklich, wo es notwendig ist. Darum kaufe ich lieber Sachen. Beispielsweise, ich bin vor kurzem in einem Drogeriemarkt gewesen und habe für mehrere hundert Euro was eingekauft und habe das dann direkt zur Stadtmission gebracht.
Ich spende Blut mein Leben lang. Ich habe über 200 Mal Blut gespendet. Und bitte, alle, jeder kann Blut spenden. Das ist ein Stoff, den Ihr Körper, nur Ihr Körper produziert. Lässt sich durch keine Chemie ersetzen, keine Pharma.
Schenke eine Ziege. Es ist ein Projekt in Uganda. Es begann mal, dass die Menschen dort Geld bekommen haben, um sich eine Ziege zu kaufen und damit sozusagen ihren Lebensunterhalt zu verdienen.
Ich gab selbst ziemlich wenig zur Verfügung und schäme mich fast, an den Bettlern vorbeizugehen, weil ich denen nichts geben kann und ich weiß, in welcher prekären Situation sie sich befinden. Deshalb kann ich nicht geben, aber ich schaue den Menschen in die Augen und sage, ich kann nicht. Ich glaube, die wissen dann auch Bescheid.
Ich bin nach der Wende entsetzt über diesen Überfluss in diesem Land und habe die Spendenmöglichkeit genutzt. Als Ärztin sicherlich als erstes Ärzte ohne Grenzen, dann UNICEF, Welthungerhilfe und Flüchtlingshilfe und jetzt auch noch die Blindenmission mit ihren ausführlichen Informationen. Und da habe ich Dauerspenden. Ich will nicht sagen, ich will mich von meinem schlechten Gewissen freikaufen, aber ich konnte einfach nicht anders.
Ja, und selbst wenn, ist ja vielleicht auch okay, sich vom schlechten Gewissen freikaufen zu wollen. Und jetzt haben wir auch über Strategien gesprochen. Beispielsweise, es gibt ein lokales Projekt, liegt Ihnen am Herzen, Sie wollen Spenden sammeln. Worauf ist denn da zu achten? Da sagt Wiebke Doktor, die ist Fundraising-Beraterin, Sie brauchen ein konkretes Ziel und eine klar definierte Zielsumme. Und das müssen Sie ganz klar mitteilen.
Die Menschen möchten ja irgendwann wissen, hat das, was sie angefragt haben, hat das geklappt? Also wenn ich für die Organisation spende, dann werden sie mir ja sagen, wofür sie gerade Geld brauchen. Und dann möchte ich ja irgendwann wissen, haben sie das geschafft, haben sie das umgesetzt? Mhm. Und wenn sie dann sagen, so und jetzt haben wir das nächste Projekt und das ist das Vorhaben sowieso, dann kann man natürlich wieder größer werden. Aber ich muss den Menschen klar machen, wofür ich genau die Spenden einsetze.
Sagt Wiebke Doktor, Fundraising-Beraterin hier in dieser Sendung. Und alle Wortmeldungen und alle Interviews zu dieser Sendung, aus dieser Sendung, finden Sie logisch auf radio1.de. Schuld Ihnen noch den Ausblick auf den kommenden Freitag. Die Sendung haben wir genannt Fest der Liebe oder blanker Horror. Wie verbringen Sie die Feiertage? Und Sie wissen natürlich, worum es geht. Manch eine verbringt, keine Ahnung, 800 Kilometer im Zug mit Sack und Pack, um unbedingt die Familie zu sehen zu Weihnachten. Manche springen durch brennende Reifen, nur damit am Ende wieder alte Konflikte aufbrechen und man sich fragt, bin ich eigentlich bescheuert? Warum tue ich mir das an? Weihnachten ist emotional total überfrachtet. Sie wissen all das, Fest der Liebe, der Familie, der Geborgenheit und ist ja auch wirklich sehr schön, wenn das klappt. Aber bestimmt gibt es auch andere Modelle und wir wollen drüber reden, wie verbringen Sie die Feiertage? Klappt das bei Ihnen mit Fest der Liebe? Haben Sie vielleicht auch rausgefunden, wieso das inzwischen klappt? Oder feiern Sie lieber allein mit Freunden in der WG, mit dem kleinsten Kreis oder sind dann doch bis ins dritte Glied alle Großonkel, Großtanten und Schwipp-Schwapp-Schwager und Schwägerinnen dabei? Also wie läuft es bei Ihnen ab? Brauchen Sie eine Familientherapeutin, die das Fest begleitet oder kriegen Sie das selbst gebacken und wenn ja, wie? All das wollen wir besprechen. Sie haben aber sicher da jetzt schon eine Erfahrung und eine Idee zu. Sprechen Sie uns die gerne auf unseren AB. Der ist schon an 0331 70 99 555.
Radio 1. Die Weber mit Katja Weber.